Weihnachten. Fest für dunkle Tage. In welcher Zeit hat die Geburt Jesu stattgefunden? Wir wissen über die Geburt Jesu vor allem von zwei Menschen, Matthäus und Lukas. Beide stellen die Geschichte in einen unterschiedlichen Rahmen. Die eine bei Matthäus fängt extrem langweilig an. Dies ist das Buch von der Geschichte Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Abraham zeugte Isaak, Isaak zeugte Jakob, Jakob zeugte Juda und seine Brüder. Juda zeugte Peres und Serach mit Tamar. Das kann man überlesen, diesen Anfang, den Rahmen, in den Matthäus die Geburt von Jesus stellt. Aber man sollte es besser nicht überlesen. Denn das, was er uns damit sagen möchte, ist, guckt euch mal diese Familienlinie an, in die Jesus hineinkommt. Was seht ihr da? Was sind das für Menschen? Da sind Ehebrecher dabei, Prostituierte, Menschen, die Gott verlassen haben und nichts von ihm wissen wollten. Und in diese Familienlinie, in diese Tradition hinein, wird Jesus geboren. Das ist pure Gnade. Das ist die Rahmengeschichte, die Matthäus erzählt. Mir geht es heute aber um Lukas. Da passiert was Ähnliches. Lukas stellt am Anfang einen Rahmen auf, den man leicht überliest, der aber extrem viel über die Geburtsgeschichte Jesu sagt. Wer weiß, was der direkte Rahmen der Geschichte bei Lukas ist? Ruft das mal rein.
Richtig.
Volkszählung. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Das ist der direkte Rahmen. Worum geht es in dem Rahmen? Also den könnte man auch einfach überlesen. Lukas war ja Historiker, sagt man. Der wollte es einfach nur einordnen und sagen, zu der Zeit ist halt Jesus geboren, weißt du Bescheid. Aber ich glaube, das ist nur der halbe Rahmen. Es geht um mehr. Es geht darum, wer da am Anfang steht. Eine ganz große Leuchte. Augustus. Augustus war die große Leuchte. Das blendet. Ja, das blendet. Mehr muss ich eigentlich gar nicht mehr sagen. Du hast den Punkt sofort raus. Augustus. Augustus war einer der erfolgreichsten und bedeutendsten Herrscher ever. Aller Zeiten. Ich muss euch kurz ein bisschen was über ihn erzählen. Über diese große, helle Leuchte. Mit bürgerlichen Namen hieß er Octavian. Und Octavians Vater ist früh gestorben und sein Großonkel hat ihn adoptiert. Sein Großonkel war Julius Caesar. Habt ihr vielleicht schon mal gehört? Den kennt man. Und er kürt eigentlich Octavian zu seinem politischen Nachfolger. Und schon Anfang 20 ist dieser Octavian Teil des Triumvirats. Triumvirat, die drei Herrscher, die gemeinsam das Imperium Roms angeführt haben. Da war er einer davon, Anfang 20. Und er hat irgendwann gemerkt, eigentlich komme ich mit meinen Partnern nicht so ganz klar. Hat gegen Antonius Krieg geführt und den auch gewonnen. Und diesen Krieg hat er in Ägypten geführt und als er nach Rom zurückgekommen ist mit dem Anspruch zu herrschen, ist er in eine Stadt gekommen, die von 30 bis 40 Jahren Bürgerkrieg geplagt war. Also Rom war eine Stadt, in der man nicht mehr leben wollte. 30 bis 40 Jahre Bürgerkriege. Und als Octavian zurückgekommen ist in diese Stadt als Sieger, haben die Leute ihn bejubelt, weil sie von ihm erwartet haben, dass er den Frieden wieder zurückbringt. Und tatsächlich, er hat es geschafft, dass seitdem in seiner Herrschaftszeit und lang darüber hinaus kein Bürgerkrieg mehr in Rom herrschte. Er hat die Künste und die Wissenschaften wieder zu einem Aufschwung geführt. Er hat sogar Sozialwohnungen gebaut in dem Umkreis von Rom. Er hat den Tempelkult, der Kriegsgöttin abgeschafft. Hat gesagt, die brauchen wir nicht mehr. Und hat dafür einen Tempelkult für die Friedensgöttin Pax eingeführt. Gesagt, Frieden ist mir unglaublich wichtig. Und er war von zwei Voraussetzungen besonders überzeugt. Erstens, er hat gesagt, nur Frieden bringt Wohlstand und Wohlergehen. Nur Frieden. Und zweitens war er sich sicher, nur eine Megamacht, eine Weltmacht wie Rom, kann den Frieden im ganzen Reich garantieren. Wenn es überall so kleine Herrscher gibt, die kloppen sich die ganze Zeit um ihre Territorien. Also braucht es eine Megamacht, die einfach sagt, wie es aussieht, und dann herrscht Frieden. Davon war er überzeugt. Und deswegen hat er versucht, sein ganzes Reich zu reformieren. Das komplette Riesenweltreich. Und er hat sich was ausgedacht dafür, was es davor nie in der Geschichte gab. Er hat gesagt, ich lasse einfach alle Leute, die in meinem Reich sind, zählen. Und ich sorge dafür, dass sie sich alle in Steuerlisten eintragen, weil für das, was ich vorhabe, brauchen wir unglaublich viel Kohle. Ich will hier ein ordentliches Straßennetz bauen. Ich will Schiffe bauen. Ich will weiter expandieren. Unser Reich, das Frieden bringt, muss die ganze Welt einnehmen. Dafür brauchen wir Geld. Also hat er das ganze Land vermessen lassen und alle Leute in ihre Heimatstädte geschickt, damit sie sich in Steuerlisten eintragen. Das war sein großer Plan. Ich denke, dass wir wieder ein bisschen die Hitze anmachen können, sonst frieren ein paar Menschen sehr, glaube ich. Weil ich habe ja jetzt hier vorne auch ein bisschen Licht angemacht. Dankeschön. Also, für den römischen... Okay, wir machen das jetzt ganz autoritär, so bleibt es jetzt einfach. Für den römischen Senat war Augustus, also damals Octavian, die ganz, ganz große Leuchte. Die haben gesagt, Alter, du bist so gut, wir wollen nicht, dass es weiter ein Triumvirat gibt, wir wollen, dass du unser alleiniger Herrscher bist. Der Senat selbst hat ihm angeboten, wir wollen einfach dich, du bist so weise, du bist ein Friedensbringer, mach einfach du. Und dann haben sie sich gedacht, wie können wir das ausdrücken, was dieser Mann für uns bedeutet? Wir nennen ihn Soter. Soter, das ist griechisch und das heißt Retter. Der Begriff drückt aus, also dahinter steckt das Konzept, dass nur ein Herrscher Stabilität und Wohlstand bringen kann, der wirklich Frieden schafft. Und echten Frieden kann nur ein Soter, ein Retter schaffen. Und wenn so ein Frieden herrscht, wie man den in Rom sieht, dann muss dieser Herrscher von den Göttern eingesetzt sein. Also der Senat hat gesagt, wir sehen, es herrscht Frieden, du bist ein Friedensbringer, du musst von den Göttern eingesetzt sein, du bist unser Soter, du bist unser Retter. Und sie haben auch gesagt, wir wollen dir noch einen Titel dazugeben, wir nennen dich Augustus. Augustus heißt der Verehrungswürdige. Also Augustus, du bist eine mega große Leuchte, du hast uns den Frieden gebracht, du bist unser Soter. Du bist der Verehrungswürdige, du bringst den Frieden. Und die Leute in Rom bewunderten dieses schöne Licht, das so hell leuchtete, dass es sie sogar blendete. Kennen wir. Es blendete aus, dass neben den Gewinnern seiner Politik in Rom im Schatten, in den Provinzen, ganz viele Verlierer ihr Dasein fristeten. Die Menschen, die mussten plötzlich nicht nur mehr Steuern zahlen, sondern sie bekamen ein Steuersystem, was für uns vielleicht Sinn macht, dass wir jeder für uns Steuern zahlen müssen, was aber damals bedeutete, dass Besitz eher kollektiv verwaltet wurde. Das heißt, ganze Familiensippen hatten den Besitz zusammen. Und plötzlich sollten die einzelnen Teile davon als Steuern abgeben. Das heißt, sie mussten erstmal untereinander klären, wem gehört denn eigentlich was? Dabei gehört es doch irgendwie der ganzen Sippe zusammen. Das heißt, diese Steuerreform hat die Leute nicht nur ärmer gemacht, es hat auch oft zu Streit, Clinch untereinander geführt. Das ist der Rahmen, in den Lukas seine Geschichte der Geburt Jesu stellt. Der Text beginnt beim mächtigsten Mann dieser Zeit, im allermächtigsten Reich. und bei seiner mächtigsten Tat, denn auf sein Wort hin ist das ganze Reich von A nach B gelaufen und hat sich in Listen eintragen lassen. Das ganze Reich. Haben sich alle eintragen lassen, nur weil dieser Mann gesagt hat, ich hätte gern, dass ihr euch eintragen lasst und mir Steuern zahlt. Der Text beginnt mit der Megaleuchte. Wie macht er dann weiter? Er macht weiter mit einem literarischen Leckerbissen, könnte man sagen. Also für die Literaten unter uns und Germanisten und alle, die sich mit Texten gerne beschäftigen, ist es ein Spaß, den man mit diesem Text haben kann. Und ich habe viel über die Geschichte, die in Lukas 2 steht, von einem Vortrag bei Worthaus gelernt. Da erzählt Siegfried Zimmer über die Entdeckung eines Professors in Freiburg und er stellt diese Entdeckung sehr verständlich dar. Also falls ihr das gerne mal ausführlich nachhören möchtet, was ich euch jetzt kurz zusammenfasse, hört euch diesen Vortrag an, meine Empfehlung. In dem Text, sagt er, geht es um die große Leuchte, Augustus, und es geht um eine kleine Leuchte, Jesus. Dankeschön. Die Geschichte steht in Lukas 2. Sie ist in drei Teile geteilt. Erster Teil ist diese Rahmenerzählung. Es gibt eine Steuerreform und Maria und Josef tappen nach Bethlehem. Erster Teil. Zweiter Teil, da sind Hirten auf dem Feld und plötzlich kommt ein Engel und sagt ihnen, ich verkündige euch eine große Freudenbotschaft, euch ist heute der Retter geboren und ihr werdet ihn finden in einer Krippe und so weiter und so fort. Und dann kommt das Ganze, die ganzen himmlischen Heerscharen und loben Gott und alles ganz abgefahren. Zweiter Teil. Dritter Teil ist, diese Hirten gehen zum Stall, finden dort wirklich ein Kind in einer Krippe und sagen der Mutter und dem Vater, was sie von den Engeln gehört haben. Gehen danach nach Hause und loben Gott. So geht die Geschichte. Und traditionell lässt man die Geschichte hier enden. Die Hirten loben Gott. Das ist ein schönes, gutes Ende. Doch im Vers danach steht, nach 8 Tagen war es Zeit, das Kind zu beschneiden. Es bekam den Namen Jesus. Dieser Vers, ein bisschen trivial vielleicht für uns, hing immer ein wenig in der Luft. Also er gehörte nicht mehr zur Weihnachtsgeschichte dazu, man hörte bei den Hirten auf, aber der nächste Teil, da hat er auch noch nicht so, der wurde so ein bisschen da irgendwo mit reingesteckt. Aber ehrlich gesagt macht es viel mehr Sinn, diesen letzten Satz, der wurde beschnitten und Jesus genannt, zu der ganzen Geschichte hinzuzufügen, weil nämlich jede Geburtsgeschichte, die du in der Bibel findest oder in anderen Texten, die in dieser Zeit gespielt haben, endet mit der Beschneidung und der Namensgebung. Das ist einfach in jeder Geschichte das Ende. So, also könnte man auch hier annehmen, dass es hier das Ende dieser Geschichte sein könnte. Denn in Klammern, die Überschriften, die wir heute in den Bibeln finden, die standen in dem Text ursprünglich mal nicht da. Nicht mal die Versangaben standen da. Es gab nur Kapitelangaben. Deswegen ist das eine Abtrennung, die wir, die Übersetzer so gemacht haben. Berechtigte Frage, warum erzähle ich euch das mit dieser Textabgrenzung? Für was ist das wichtig? In Vers 1 geht es um Augustus. Da fängt die Geschichte an. In Vers 21, das letzte Wort ist, und sie gaben ihm den Namen Jesus. Am Anfang die Megaleuchte, am Ende die etwas kleinere Leuchte im Stall. Ich muss euch jetzt noch ganz kurz was zu diesem Textaufbau erzählen. Ich habe schon gesagt, es gibt 3 Szenen. Der ganze Text ist in einem konzentrischen Dreierschema aufgebaut. Das ist Klugscheißerdeutsch für, es gibt verschiedene Dreierparts in dem Ganzen und immer in der Mitte von diesem Dreierpaket steht das Entscheidende. Das nennt man dann konzentrisch. Also, es gibt 3 Szenen, wie ich euch gesagt habe. Jede dieser 3 Szenen, das könnt ihr euch später anschauen, ist in 3 Unterabschnitte aufgeteilt und jede dieser 3 Unterabschnitte hat 3 Erzählbausteine. Okay, 3 Szenen, 3 Unterabschnitte, 3 Erzählbausteine. Wie viele Erzählbausteine haben wir dann insgesamt? 3 mal 3 mal 3. Kann es keiner ausrechnen? 27, danke. Oh. 27 Erzählbausteine. In Erzählbaustein 1 geht es um Augustus, Megaleuchte, in Erzählbaustein 27 um die kleine Leuchte. So, jetzt nehmen wir an, es ist ein konzentrisches Schema, das heißt, immer in der Mitte steht das Entscheidende. Was ist die Mitte von 27 und 1? In der Mitte ist es 14, ich sag's euch. 14. Da kann man sich anschauen, was in Erzählbaustein 14 steht. Ich bringe euch eine Freudenbotschaft. Im ganzen Volk wird große Freude herrschen, denn heute ist in der Stadt Davids für euch der Retter geboren. Er ist Christus, der Herr. Klingt so, als könnte diese Mitte der entscheidende Vers der ganzen Geschichte sein, denn hier wird erklärt, was da passiert ist. So. Ist an sich ja schon mal ganz nett, dass in der Mitte das Entscheidende steht. Nur erinnert ihr euch wahrscheinlich daran, was ich vorhin über Augustus gesagt habe. Ich habe gesagt, er wird Soter genannt, Retter. Und er wird Augustus genannt, Verehrungswürdiger, Kyrios, Herr. In diesem Vers, in der Mitte, wo sich große Leuchte und kleine Leuchte treffen, wird über die kleine Leuchte ausgesagt, denn euch ist heute in der Stadt Davids der Retter geboren. Er ist Christus, der Herr, der Kyrios, der Augustus. Das heißt, hier werden einfach die Worte genommen, die eigentlich für die große Leuchte da waren. Der Soter, das ist der Friedensbringer. Und gesagt, hast du gedacht? Hier, die kleine Leuchte. Das ist der wahre Soter, der wahre Friedensbringer. Und die werden einfach gegenübergestellt. Am Anfang die Große, am Ende die Kleine und in der Mitte knallen die aufeinander und die Engel sagen, der wahre Friedensbringer ist ein anderer. Die große Leuchte mag hell leuchten und blenden, aber der wahre Friedensbringer liegt im Stall. Jesus, diese kleine Leuchte, kannst mit der Riesenleuchte aufnehmen, weil er nicht verblendet. Weil er nicht blendet, wenn man da hineinschaut, weil er nicht ausblendet, sondern weil er dahin geht, wo es dunkel ist, weil er dahin geht, wo die einfachen Leute wohnen, weil er im Stall auf die Welt kommt, weil er dahin geht, wo ihn keiner sieht, weil er in die dunklen Ecken geht und weil er nicht nur äußerlichen Frieden bringt, sondern auch innerlichen. Was sagt uns das? Was sagt mir das? Ich habe am Anfang gefragt, in welchen Rahmen wird die Geburtsgeschichte Jesu gestellt? Und ich glaube, dass sie Lukas in den Rahmen von harter Realität stellt, nämlich in die Einführung des Zensus. Da mussten sich Menschen aufmachen, um sich in Steuerlisten eintragen zu lassen. Unter dieser Steuerreform mussten viele Menschen stark leiden. Das ist erstmal der Rahmen, der dunkle Rahmen, in den die Geschichte von Jesu Geburt hineingestellt wird. Und dann wird von Jesus als einem Licht erzählt, das nicht überhell, als das nicht blendend scheint, das scheinbar nicht das Mächtigste ist, weil es in diesem kleinen Haus geboren wird. Aber es wird von ihm so erzählt, dass es mit der großen Leuchte aufnehmen kann. Er wird ihr einfach gegenübergestellt und gesagt, du denkst, das hier ist der Friedensbringer, das hier ist der Soter? Nope, hier drüben. Das ist es. Die Geschichte erzählt davon, dass Hoffnung nicht im Wegsehen entsteht. Hoffnung entsteht nicht da, wo man sich einfach nur auf das Licht fokussiert und sagt, ach, er leuchtet doch so schön und doch so hell. Sondern Hoffnung entsteht da, wo man die Realität des Lebens, nämlich den Zensus, die Steuerreform, das anschaut und sagt, und trotzdem, damit kann es Gottes Licht aufnehmen. Gott nimmt diese Einführung des Zensus und schickt da seinen Sohn hinein. Gott nimmt die mächtigste Tat des mächtigsten Mannes, der die ganzen Leute durch sein Reich schickt und schickt da seinen Sohn hinein. Und ich habe das mal vor ein paar Tagen so im Selbstversuch einfach mal ausprobiert, was das für mich bedeuten kann. Und habe auch so alle Lichter ausgemacht, wie hier, und habe mir einfach nur eine Kerze vor mich gestellt und die Kerze angezündet. Und mir gedacht, ich schaue jetzt mal die Kerze an. So, ich schaue mir diese kleine Leuchte an. habe ich so eine Dreiviertelstunde gemacht und zwischendurch ist immer mal mein Blick so abgeschwiffen, weil es wird auch ein bisschen langweilig mit der Zeit. Aber ich habe gemerkt, wie in den Momenten, wo ich weggeguckt habe, wo ich sonst wo im Raum hingeschaut habe, wie plötzlich wieder sich Sorgen in mir eingeschlichen haben, wie ich plötzlich wieder daran gedacht habe, was ich alles noch machen muss und was mich gerade bedrückt und wie ich nicht so klar damit komme. Und habe dann gemerkt, eigentlich will ich all das, was da im Dunkeln liegt, was mir das Leben schwer macht, nicht ausblenden. Aber ich will trotzdem dabei auf dieses kleine Licht schauen und daran glauben, dass Jesus es damit aufnehmen kann. Wenn du in der Weihnachtszeit mal einen Abend hast, wo du nichts vorhast, kannst du ja auch mal ausprobieren. Einfach mal dunkel machen und eine Kerze anschauen. Die kleine Leuchte. Mich fasziniert an dieser kleinen Leuchte, dass an Gott glauben nicht bedeutet, dass ich nur das große, mächtige Licht anschaue und dann nichts anderes mehr sehe. An Gott zu glauben bedeutet nicht, dass ich nur von dieser Schönheit des Lichts oder von dem hellen Licht geblendet werde, sondern es bedeutet, dass ich in seinem Licht die ganze Welt anders sehen darf. Nicht nur das helle Licht sehen, sondern die ganze Welt in seinem Licht sehen. Gott zieht nicht nur die Aufmerksamkeit von mir auf sich, sondern er will auch, dass anderes in seinem Licht neu erscheint. Und das ist ein Licht, das Frieden bringt, weil es die dunklen Seiten des Lebens nicht ausblenden muss, sondern dahin geht. Deshalb heißt die ganze Serie O du widerständige Weihnacht, weil Weihnacht bedeutet, dass Jesus in so eine verdammt harte Zeit hineingekommen ist und dass Gott es sogar genutzt hat, um seinen Sohn auf die Welt zu schicken, weil er es nicht ausblendet und nicht verblendet. Und dieses Licht ist nicht nur für hell erleuchtende Wohnungen, nicht nur für hell erleuchtete Straßen mit schönen Weihnachtssternen und Beleuchtungen, nicht nur für wohlig warme, geschenkreiche Weihnachtstage, sondern für den Alltag, für normale Tage, für harte Tage, für raue Tage, für dunkle Tage. Und deswegen haben wir uns dazu entschieden, dass wir durch das Licht, was wir an Weihnachten sehen, dass wir das auch in andere dunkle Bereiche unserer Stadt hineintragen wollen. Und wir haben uns am Anfang gedacht, als wir diese Gottesdienste geplant haben, eigentlich wäre es doch cool, am 20., also heute, einfach in eine Flüchtlingsunterkunft zu gehen und Geschenke zu verteilen und die Weihnachtsgeschichte zu erzählen. Und wir haben ein paar angefragt und bei einigen hat es nicht funktioniert und andere haben uns erzählt, in der Zeit kommen viele Kirchengemeinden, in der Zeit kommen viele zu uns und machen das. Das ist Weihnachten, da kriegt man immer viel Aufmerksamkeit. Braucht ihr nicht kommen. Und dann haben wir uns gedacht, die Leute in den Unterkünften, an die wir gedacht haben, das sind eher größere Unterkünfte, die wechseln eh dauernd. Also können wir auch einfach wann anders dahin gehen. Vielleicht im Januar, vielleicht im Februar, was weiß ich. Und ich habe mir dann gedacht, eigentlich finde ich das total cool, mitten im Jahr oder Anfang des Jahres so eine Art Weihnachtsaktion zu machen. Weil wenn dieses Licht nur an Weihnachtstagen scheint, dann ist es nur Schein. Also, versteht ihr, wenn dieses Licht nur für Weihnachtstage und für wohlige, schöne Wohnungen und Geschenke da ist, dann ist es nur Schein. Das ist ein Licht, was in den Alltag rein will. Und deswegen finde ich es eigentlich ziemlich cool, unsere Weihnachtsaktion irgendwann Anfang nächsten Jahres zu machen und dann Geschenke zu verteilen, als wäre es Weihnachten. Weil Jesus eben für jeden Tag als Licht gekommen ist. Und weil Weihnachten erst der Anfang ist. Deswegen werden wir später zusammen ein paar Geschenke packen. Da kann jeder von euch mitmachen. Es ist ziemlich easy, wir haben alles vorbereitet. Du kannst nichts falsch machen. Naja, fast nichts. Ich erkläre es euch später nochmal. Aber das kommt nach dem Lobpreis. Aber da wollen wir dieses Licht mit in den Alltag weitertragen. Weil es eben nicht nur an Weihnachten angefangen hat zu scheinen, sondern weil es, ja, bis heute scheint und morgen ins nächste Jahr und auch über den Tod hinaus. Amen.